zum heutigen Thema. Wir haben das eingangs auf der Einladung, habe ich euch das geschickt. Die Frage, wer bin ich oder eben das bedingte Ich? Und dieses ist schon, wie ich gesagt habe, eingangs in der Begrüßung, ist eine Kernfrage, ganz generell. Wir haben das vielleicht auch schon gefragt, wer bin ich eigentlich und was soll ich eigentlich und wie bin ich? Und es ist ja auch nicht nur eine Frage, die sich der Buddhismus gestellt hat, sondern die sich durch die ganze Philosophie und Denkgeschichte von uns Menschen zieht. Ganz allgemein, aber von jedem von uns persönlich, immer mal wieder. Und deshalb ist diese Frage natürlich höchst interessant, und was ich heute Abend versuchen möchte, ist etwas, das in diesen rund 45 Minuten, so gut ich es verstehe und erklären kann, auf den Punkt zu bringen. Muss ich bewusst sein, eben das ist ein Riesenthema, da werden hunderte von Seiten gefüllt, auch in der buddhistischen Literatur, wenn man da sich durch Bücher liest, ist das ein Generalthema und schon weil es so viele Bücher darüber gibt, offensichtlich nicht einfach zu erschlagen. Es ist vielleicht nicht so sehr wegen dem Thema selber, sondern eigentlich, das werden vielleicht wir heute Abend noch etwas sehen, weil es eigentlich ein Thema ist, das sich bis zu einem gewissen Grad der Sprache entzieht. Und deshalb gibt es immer wieder auch Versuche, das in Sprache auszudrücken, und weil das immer wieder neue Versuche gibt, gibt es so viele Seiten und Bücher darüber. Man kann das immer wieder versuchen, aber letztendlich ist dieser Versuch, das in Sprache auszudrücken, eigentlich von Beginn weg ein hoffnungsloses Unterfangen, darum auch eigentlich dieser Abend. das irgendwie in Sprache zu fassen. Und da es ja schon andere auch vor mir versucht haben, probiere ich es halt auch. Und hoffe, dass es irgendwie euch dabei hilft, euch selber in Sprache, aber auch ohne Sprache, darüber weiter Gedanken zu machen. Das ist eigentlich die einzige Ambition, also nicht die Ambition, das irgendwie erschlagend hier jetzt abzuhandeln. Das vielleicht als Vorbemerkung. Das wird vielleicht auch, ich nehme das nochmal später auf, in den Ausführungen, warum ich glaube, dass dem so ist. Die schon an einigen von meinen Abenden waren, ich versuche immer über ein Jahr so einen Bogen zu spannen, dass wir immer auch wieder verstehen, und ich mache das immer auch wieder für mich, nicht einfach nur für euch, ja, das, über was wir jetzt sprechen, wo befindet sich das jetzt eigentlich in einem größeren Ganzen? Wie ist das einzuordnen, wie ist das verhängt? Und das möchte ich euch auch heute Abend zu Beginn machen und dann von dem aus praktisch in dieses Thema, was wir eben haben, in diesen Titel hier einzusteigen. Und ich möchte das machen, indem ich spannend, das ist wirklich spannend. Mal schauen, was ich da eigentlich habe. Doch, schon gut. Jetzt. Ich habe da unten ein paar Sachen schon vorbereitet, die ich da jetzt brauchen möchte. Und das erste ist das hier. Im Zentrum von dieser buddhistischen Psychologie oder Lehre steht eigentlich dies da. Das ist ein Originalzitat aus verschiedenen Lehrreden. Ihr seht das da unten so klein geschrieben. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich von hinten nicht lesen. Samyutta Nikaya, das ist die angereihte Sammlung, die kürzere Sammlung, und das Majjhimika Nikaya, die mittlere Sammlung. So, dieser Satz, der taucht mehrfach in x Varianten auf in der Lehre, und der Kern, um dem es in der buddhistischen Lehre geht, ist das hier, dass es eigentlich nur darum geht, bei allem, wie kann ich das, was wir als Leid, und Leid ist hier zu verstehen, als Eingesponnensein in Verhaltensmaßnahmen, in eigenes Unwohlsein, in sich immer wieder verurteilen, bis in großen Ärger, Aversionen und so weiter. Aber auch mich verlieren in Angenehm. Es ist nicht nur einfach das Unangenehme, was hier vielleicht unter Leid ist, sondern einfach mich vielleicht auch in mich verlieren in immer wieder neuem Begehren von etwas unterwegs sein. Es ist nie genug. Auch das ist Leiden, was wir vielleicht gar nicht so sehr als Leiden bezeichnen würden. Also es ist einfach, im Moment ist es einfach irgendwie nicht genug. Ich muss noch irgendwo hin. Das ist so mit Leiden gemeint und das kann sehr subtil sein bis ganz eine große Unzufriedenheit oder psychisches Leid. Und diesem Buddha, der selbst sagte das so, geht es um diese Befreiung von dem. Und er hat das auf verschiedenste Arten während seines rund 50-jährigen Lehrens, nachdem er 30 war und ungefähr mit 80 gestorben ist, über 50 Jahre gelehrt, in immer neuen Varianten. Und man kann das aber so eigentlich einteilen in drei so Gebiete, die werden auch die drei Übungsgebiete genannt. Und das erste Übungsgebiet, was wir hier haben, ist Weisheit oder Wissen. Also er hat, wie ein Lehrer oder wie auch ich jetzt vielleicht hier über Inhalte, Wissensinhalte spreche, er hat über Dinge gelehrt, wie den vierfachen, die vier edlen Wahrheiten, den achtfachen Pfad, bedingtes Entstehen, die drei Daseinsfaktoren und. Ganze Fülle von Lehrinhalten. Und das hat den einen Aspekt, das ist mal ein intellektuelles Wissen, das würden wir vielleicht noch nicht als Weisheit bezeichnen, sondern es wird dann zur Weisheit, wenn das verbunden ist mit einer eigenen Erfahrung, mit einem, nicht nur, dass ich das intellektuell hier aufschreiben kann, sondern dass ich das, was ich hier, was gelehrt wird, auch selber verstehe. Und dass es sich verbindet auch mit einem Mitgefühl, mit einer liebenvollen Zugewandtheit. Es ist nicht einfach ein abgekoppeltes, intellektuelles, kaltes Wissen, sondern Weisheit befasst sich eigentlich zutiefst mit dem, was ist für mich, aber auch für andere im tiefsten heilsam und gut. Das ist Weisheit. Das wäre ein weiser Entscheid, oder? Es kann ein richtiger Entscheid sein, aber der muss nicht immer weise sein. Weise ist ja wirklich das größtmögliche Ganze im Blick haben. Das ist mit Weisheit gemeint. Und er lehrte das über verschiedenste, über all seine tausenden Lehrreden, die aufgezeichnet sind, war das ein Teil, das ein Aspekt. Und das ist so der eine Teil von diesem auch sogenannten achtfachen Pfad. Der teilt sich in drei Trainingsgebiete auf, oder drei Gebiete, und das eine Gebiet ist Wissen, Weisheit und auch eine innere Gesinnung. Wie bin ich unterwegs, mit welchen inneren Ausrichtungen bin ich unterwegs in meinem Leben und in meinem Tun. Der zweite, eine andere Farbe nehmen, der zweite Aspekt, also das zweite Trainingsgebiet ist Handeln. Handeln nicht nur im Sinne, dass ich jetzt hier schreibe, ich handle, sondern Handeln ist umfassender zu verstehen, im Sinne von Sprechen, Denken. Alles, was ich tue, gegen außen, aber auch gegen mich innen. Mich auch selber verurteilen oder mich loben oder was planen oder mich erinnern, ist auch ein Tun. Denken und Fühlen ist auch Tun. Also etwas Umfassendes, was wir jetzt vielleicht so denken würden, wenn wir Handeln hören. Das heißt also, diese Weisheit oder dieses Wissen, diese innere Gesinnung muss sich im Handeln ausdrücken. Auch ganz banal in unserem alltäglichen Unterwegssein, in unserer Arbeit, in unserer Kommunikation, in unseren Beziehungen. In all dem, was wir einfach so tun, wie wir unser Leben gestalten. Und der dritte Aspekt, der dritte Teil, das wäre so
der Meditationsteil. All diese drei Teile haben Bestandteile. Weisheit hat zwei Aspekte. Handeln hat drei Aspekte, auf die ich jetzt nicht näher eingehe. Das wäre mal ein eigenes Thema. Und Meditation hat drei Aspekte und drei und drei und zwei gibt dann eben acht. Und das wäre dieser achtfache Pfad, den man den Buddha in seiner ersten Lehrrede und dann immer wieder gelehrt hat, den achtfachen Pfad zur Befreiung vom Leiden. Und das lässt sich aber in diese drei Trainingsgebiete oder drei Gebiete eigentlich einteilen. Und Meditation ist zu einerseits diese Sammlung. Sie versuchen, bei etwas zu bleiben. Das haben wir heute Abend auch probiert. Ist ihnen vielleicht mehr oder weniger oder mal gut und mal besser und mal weniger gut gelungen. Dann auch hinzuspüren, hinzusehen in uns selber. Das wäre so die Achtsamkeit. Und der dritte Aspekt wäre dann so ein richtiges, ein rechtes Bemühen. Das wäre dann, geht nah ans Handeln, sich immer wieder richtig entscheiden. Haben wir heute nicht so wirklich tangiert heute Abend. Das wären so die drei Aspekte. Und um das geht es. Und in diesem Rahmen soll auch die heutige Auseinandersetzung stehen. Und wir haben, die schon da waren, sehen wir ja wieder was Ähnliches. Ich habe das versucht und gehe immer wieder von dieser Darstellung aus. In all meinen Vorträgen versuche ich das so zu machen. Das ganze letzte Jahr war das so und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Diese drei, ich versuche das vielleicht noch etwas größer vielleicht euch zu machen. Wir haben hier wieder diese drei, dann habe ich vorhin auch so die Farben versucht zu wechseln, wir haben hier wieder diese drei Aspekte. Und in der ersten Frage Meditation geht es eigentlich um die Frage, bin ich überhaupt mir bewusst, bin ich gewahr, bin ich achtsam, bin ich gesammelt? Das sind so Fragen, die wir uns hier stellen können. Und das haben wir heute Abend ja auch gemacht. Wir haben wieder gefragt, ja, bin ich eigentlich bewusst oder bin ich irgendwie weggedämmert, bin ich gar nicht mehr so da, irgendwie dizzy? Oder wie bin ich eigentlich unterwegs? Der zweite Teil wäre da hier diese Weisheit, wie ist es eigentlich, wenn ich so bewusst bin und bemerke, was nehme ich da eigentlich so wahr? Und der dritte Teil, und das ist die Frage, wie ist es eigentlich? Und hier können wir uns heute Abend ja die Frage, wir bewegen uns eigentlich heute Abend in diesem Bereich hier, werden uns mit dem Teil hier befassen, weil wir können uns fragen, ja, wie ist es oder wie ist eigentlich ich? Wer ist ich? Dieses, was wir so mit ich bezeichnen, gehen wir nachher jetzt näher drauf ein, das steckt eigentlich auch hinter dieser Frage, wenn wir uns damit befassen, ja, wie ist es eigentlich, wie ist so die Wirklichkeit, wie ist die Realität, dann ist ja dieses, das, was wir als Ich so erleben und bezeichnen, ist da ein wichtiger, ganz entscheidender Teil dafür. Und deshalb, wenn wir uns heute Abend mit dieser Frage, ja, wer ist ich, was ist vielleicht auch Leerheit, was ist nicht ich, dann bewegen uns hier heute Abend in diesem Teil. Und daneben gibt es dann die Frage des Handelns, das wird uns dann am nächsten Abend, Vortragsabend beschäftigen. Die Frage eigentlich, ja, wenn wir handeln, was ist dann eigentlich heilsam? Wie entscheide ich mich richtig? Von einem zum anderen. Was ist wann der richtige Zeitpunkt für was? Das wäre so der Aspekt des Handelns. Wir haben da so Unterfragen, bin ich gewahr? Wenn wir gewahr sind, dann erst haben wir die Möglichkeit, überhaupt Sachen zu bemerken, nämlich wie es ist. Wenn ich nicht bewusst bin, nicht gewahr bin, dann nehme ich auch nichts wahr. Dann bin ich irgendwie Gedanken verloren, Gedanken versponnen, unpräsent. Wenn ich aber präsent bin, dann kann ich Dinge erfahren, nämlich ein Aspekt ist, dass alles bedingt entsteht und vergeht. Also habt ihr das vielleicht gemerkt? Ich nehme an, bei euch allen, ich habe das versucht auch immer wieder mal anzuleiten vorhin, ich nehme an, eure ganzen Empfindungen waren von Anbeginn dieser rund 40-minütigen Sitzperiode bis am Ende nicht gleich. Es hat sich geändert. Viele von euch haben so die Position geändert, offensichtlich hat euch etwas dazu angeregt, das zu tun, da hat sich was verändert, sonst hättet ihr euch wahrscheinlich nicht bewegt. da waren vielleicht verschiedene Gedankenphasen von Schläfrigkeit, von ich habe eigentlich genug, was tue ich hier eigentlich, bis ich weiß nicht, so verschiedene Erinnerungsfetzen an den Tag. Ich gehe mal davon aus, dass das, was da in euch passiert ist, eben da ist, sind Sachen hochgekommen und auch wieder vergangen. Also das, da gibt es einen Veränderungsprozess. Ein weiterer Teil, da komme ich dann heute auch noch etwas darauf zu sprechen, also wir können sehen, es entstehen Dinge und vergehen, und das hat auch, wenn wir da etwas näher nachforschen, und um das geht es ja immer auch in dieser Lehre, es ist eigentlich eine Anregung, selber so selbsterforschend unterwegs zu sein. Wenn wir da näher hinschauen, dann merken wir, dass das, was so in uns an Empfindungen, an Erinnerungen entsteht und vergeht, dass es Bedingungen hat. Ihr könnt euch nur heute Abend an etwas vom Tag erinnern, weil es da war. Das ist eine Bedingung für die Erinnerungen. Und dass ihr heute irgendwas gemacht habt im Tag oder gedacht habt, hat auch wieder eine Bedingung. Hat ein Vorspiel. Und wenn ihr da, das hatte auch wieder eine Vorbedingung. Und so merkt ihr eigentlich, egal, das Körpergefühl hat sich so bei euch eingestellt, weil ihr hier seid und euch so hingesetzt habt. Da ihr, weil ihr euch so hingesetzt habt, habt ihr hierher kommen müssen. Damit ihr hierher gekommen seid, habt ihr mein E-Mail gelesen. Und. Also wir können eigentlich jede einzelne Erfahrung, jede Wahrnehmung, jeden Gedanken, jede Körperempfindung eigentlich hat eine Geschichte, hat eine Bedingung. Das ist gemeint, dass alles bedingt entsteht. Entsteht nicht einfach so, sondern es gibt Bedingungen dafür und es vergeht auch wieder und es macht etwas anderem Platz. Und etwas auch, was wir dann erfahren können, das ist in einem zweiten Aspekt, dass alles im Tiefsten leer und schon heil ist, das können wir auch erfahren. Das tönt jetzt vielleicht etwas komisch, wird vielleicht noch etwas, vielleicht ein Teil heute Abend noch etwas klarer. Und wenn wir handeln, was steht da so dahinter? Dass wir eben selber, wenn da Bedingungen offensichtlich entstehen und vergehen, dann können wir bis zu einem gewissen Grad darauf Einfluss nehmen, wir selber können heilsame Bedingungen schaffen. Wir wissen von uns selber, wenn ich das und das tue, zu spät ins Bett gehe, über etwas, was mir nicht gut, ins Grübeln komme und diesem Grübeln nachgebe, dann tut mir das gut oder nicht gut. Wenn ich mich in einem Gespräch oder gegenüber meinem Nachbar so oder so verhalte, tut das unserer gemeinsamen Beziehung gut oder eben auch nicht. Dass wir also selber, wenn wir da angenehm begegnen wollen, eigentlich selber darauf hinwirken müssen. Also wir selber müssen irgendwie Bedingungen auch schaffen. Das folgt aus der Erkenntnis, dass eben alles bedingt ist und entsteht und vergeht. Wenn dem so ist, muss diese Erkenntnis ja eine Auswirkung auf unser Handeln haben. Sonst ist es einfach nur Wissen und wird eben nicht super zu einer Weisheit. Ich weiß auch nicht, was der da... Aha. Was da der hat. Gegebene Bedingungen hier. Wo ich die Ursachen noch nicht ganz durchschaue. Gut. Schauen wir mal weiter, was jetzt aus dem so heraus folgt. Also hier haben wir eigentlich die Frage, wie ist es? Wie bin ich? Oder auch, was ist ich? So sind so Fragen, die wir uns hier stellen könnten, die wir uns auch heute Abend etwas stellen wollen. Und wenn wir jetzt so überlegen, ja, was ist überhaupt die Erfahrung, die wir auch heute Abend machen? Wenn wir eine Erfahrung machen, heute Abend, wenn ihr hier sitzt, mir zuhört, dann gibt es da Erfahrungen, ihr hört was, ihr seht was, ihr denkt was, ihr spürt was, und, und. Im Zentrum von unserer Erfahrung, die wir hier machen, steht immer ich. Ich erfahre, ich denke, ich urteile, ich spüre. Jeder von euch würde sagen, ja, ich. Juliane, ich. Sabine, ich. Stefan, ich. Claudia. Ich nehme wahr, ich bin heute hier. Ich höre Stefan zu. Also in dieser Erfahrung steht im Zentrum steht ein Ich. Also das Ich ist Zentrum von Erleben, können wir sagen. Es bezieht sich immer auf ein Ich. Und dieses Ich ist auch das, was Leid erfährt oder Glück. Es braucht jemand, der das erfährt und sagt, ah, ich erleide Glück oder Unglück. Und deshalb ist es nicht auch ganz entscheidend, wenn es offensichtlich ja jemand gibt, der Leid erfährt, dann ist die Frage ja, wer ist denn dieses Ich, der Leid entfährt? Wenn es darum geht, sich von Leid zu befreien, wie wir am Anfang hier gesehen haben, die unerschütterliche Befreiung des Herzens, da geht es von einer Erfahrung dieses Leides. Und die Erfahrung von Leid, aber eben auch von Glück, nicht nur von Leid, einfach ist, wenn wir darüber nachdenken, dann ist das jemand, dann ist das dieses Ich. Und deshalb geht es eigentlich darum jetzt, ja, okay, was ist denn dieses Ich, wenn wir uns das näher anschauen und vielleicht auch die Frage etwas provozieren, ja, gibt es sowas wie das, was ich als ich erlebe und verstehe? So. Und genau dieser Frage geht Buddha in diesen verschiedenen Lehrreden auch nach, und darum soll es jetzt hier gehen. Und ich habe dazu möchte ich anhand von einem Bild machen, das kennen die, die bei mir den MBSR-Kurs gemacht haben, die kennen dieses Bild. Ich habe es auch schon in einem Vortrag gebraucht. Ich muss das jetzt, ich mache es danach noch etwas kleiner. Das ist das Bild, an dem ich das, einen ganz wichtigen Lehrinhalt, ich gehe heute nicht sehr detailliert darauf, dieses Bild ein, aber darauf geht es um das bedingte Entstehen. Das ist neben dieser Lehre jetzt auch von was ist ich, ein auch ganz entscheidender Lehrinhalte, aber mit diesen Überlegungen, was ist ich, sehr eng verknüpft ist. Und die vielleicht da schon detaillierter bei mir gehört haben, können sich jetzt, werde ich jetzt versuchen, das mit diesem Frage, was ist ich, zu verbinden. Der Titel war ja auch, oder ist heute Abend, wer bin ich und das bedingte Ich, also bedingtes Entstehen und ich hat ganz enge Bezüge. Und das möchte ich heute Abend da an dem auch nochmal etwas zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt überlegen, Buddha hat eigentlich gelehrt, dass es so fünf, dass das, was wir als Ich bezeichnen, eigentlich aus fünf Gruppen besteht. Und Gruppen ist gemeint, das sind so fünf Gruppen von Merkmalen, könnte man vielleicht sagen. Das sind so die Daseinsgruppen oder die Daseinshaufen. Diese Übersetzungen sind etwas sperrig aus dem Pali, aus der Sprachbuch, das versucht man das zu übersetzen, und das kommt man dem relativ nahe. Sagt euch vielleicht jetzt noch nicht was, wir füllen das jetzt etwas mit Inhalt. Der erste Teil oder diese erste Gruppe ist Körper. Das ist die erste Gruppe. Körper oder Form. Wir haben auch die heutige Abend die Meditation so angefangen. Mögt ihr euch erinnern? Kann ich meinen Körper wahrnehmen? Wir haben uns jetzt bei dieser Art von Meditation heute Abend prima mal auf das Spüren des Körpers konzentriert. Aber mit Körper ist gemeint alles, was irgendwie Form hat, was wahrnehmbare Merkmale hat, wie Geruch, wie Farbe, wie taktile Empfindungsmöglichkeiten, Oberflächenstruktur. Und da gehören wir selber dazu. Das heißt, wenn wir jetzt über Ich nachdenken, dann würdet ihr vielleicht sagen, ja, ich sitze ja hier, oder? Das da ist Ich. Da hat es Hand und Haare und ja, alles, was es halt so hat. Körper und Form, mehr oder weniger sind wir damit zufrieden oder auch nicht. Und alles, wenn wir uns mal schauen, wenn wir sagen, ja, was bin ich, würden wir mal sagen, ja, ich bin hier, das ist mein Körper und der hat Bestandteile und das bin ich eben. Und das hat sicher etwas an dem. Wenn wir jetzt mal aber schauen, diesen Körper, ja, wenn wir sagen, jetzt das hier ist Stefan, dann wäre schon die erste Frage, ist nur das hier, das, auch Stefan? Dann würde ich sagen, ja, wenn der jetzt weg wäre, zum Glück jetzt nicht, aber der wäre jetzt weg, wäre ich dann noch Stefan oder nicht? Wenn der Finger älter wird, der wird ja unaufhörlich älter, und mein Gesicht auch, da sieht man es eher noch. Ja, okay, das ändert sich. Ist es dann immer noch Stefan vor 10 Jahren, jetzt und in 15 Jahren, sofern es mich da noch gibt? Diese Veränderung seid ihr, Juliane, als 5-Jähriger und jetzt das Gleiche. Wenn ich sage, ich bin Körper und eigentlich ändert sich ja das dauernd, und wenn ich da was wegnehme vom Körper, wenn ich dir meine Gallenblase rausschneide, bin ich dann nicht mehr Stefan, sondern Stefan minus Gallenblase, oder was bin ich eigentlich? Wenn ich sage, ich bin Körper, ist eigentlich völlig selbstverständlich, ich bin hier, ja, wie viel muss da wegfallen, dass ich nicht mehr ich bin? Und das ist so dein erster Daseinshaufen, einer ersten Gruppe, nämlich dieser Körper, wenn wir den mal auseinandernehmen, von unappetitlichem Mageninhalt, der jetzt auch zum Glück gut eingeschlossen ist, den weder ihr noch ich bemerke, über Haare, Schleim, Nägel, Hirn, Zahnschmelz und ich weiß nicht was alles. Das alles, sagen wir, ist Körper, merke ich auch, aber wir merken, der ist vollständig zusammengesetzt. Wenn ich mir die Haare abschneide beim Coiffeur, bin ich dann mehr oder weniger, oder es hat sich was geändert, wir fühlen uns vielleicht besser oder schlechter. Ja, die Körperempfindung ist anders. Also dieser Körper ist extrem zusammengesetzt. Und die Frage ist, was ist eigentlich, wenn ich sage, ja, ich bin das, ja. Wie lange? Und was braucht es alles, dass ich das wirklich bin? Wir merken also, dieser Körper ist eben eine Gruppe von ganz vielen Merkmalen. Und diese Merkmalsgruppe ist in permanenter Änderung. Wir merken das jetzt heute Abend, wenn wir hier so sitzen, haben wir hoffentlich nicht gemerkt, wie ihr altert, vielleicht auch. Wir haben euch zu Beginn junge gefühlt, das mag sein. Oder wenn wir noch länger gesessen wären, wäre dieses Gefühl schon aufgekommen. Ich altere, was möglich. Haben wir jetzt vielleicht nicht gemerkt, aber also diese Körperempfindung, was mit dem verbunden ist und das Erleben des Körpers ändert sich permanent. Das wäre also das Erste. Und hier oben haben wir ja so ein kleines Bild, so ein Ruderboot. Dieses Ruderboot, ich mache das hier etwas größer. Da sitzen zwei drin, zwei Ruderer. Und der eine von diesen Ruderer, das ist eben der Körper. Und der zweite, dann muss ich damit einmal die Farbe wechseln, der zweite Ruderer da drin, das ist der Geist. Geist ist nicht nur zu verstehen, wie wir das vielleicht normalerweise denken, Geist gleich denken, sondern Geist ist in der buddhistischen Psychologie Denken und Fühlen, ist beides. Also auch Emotionen sind Geist. Und dieses in diesem Bild, die Grundlage überhaupt von Erleben, ist, da gibt es Körper und es gibt Körper, die wir selber sind und die wir wahrnehmen, und es gibt aber auch etwas, was mit diesen Formen, mit diesem Materiellen, könnten wir auch sagen, in irgendeinem Kontakt steht, und das wäre Geist. Und das sind die anderen fünf Elemente, die anderen fünf Daseinshaufen, also Punkt 2, bis 5 ist Geist. Wir könnten auch sagen, diese ganzen, was ist ich, könnten wir sagen, ja, es ist Körperliches einerseits und geistiges Erleben. Das sind eigentlich wir. Wir sind irgendwie präsent, wir haben Körper und mit diesem Körper ist Denken, Fühlen, Empfinden, Bewusstsein verbunden. Und wenn wir das jetzt etwas weiter uns anschauen, dann haben wir eigentlich diese, zumindest Punkt 2 bis 4 haben wir hier auch auf dieser Darstellung. Das erste, was wir hier haben, das wäre der Punkt 2. Punkt 2 ist auch wieder ein etwas sperriger Ausdruck, Gefühlstönung. Wie geht es mir gerade? Fühle ich mich angenehm oder unangenehm? Ist es neutral? Wenn wir sagen, ja, wer bist du, wie geht es dir, was ist mit dir, dann bin ich ein Stück weit diese Empfindungen. Das, was ich gerade erlebe, zu meinem Erleben gehört, ist es mir angenehm oder unangenehm, ist es neutral. Das ist eine erste Grundempfindung, wenn ich irgendwo reingehe, wenn ich jemanden begegne, wenn ich etwas höre. Und dieses auch, ihr seid wohl, ich gehe immer davon aus, es geht euch nicht immer, fühlt euch nicht immer angenehm. Auch wahrscheinlich bei dieser Sitz, während dieser Sitzzeit. Zuerst war vielleicht dieses Hiersein, Luft war noch frisch und ihr hattet einen guten Sitzplatz, fühlte sich angenehm an. Und irgendwann, sonst hättet ihr euch nicht bewegt, war etwas unangenehm. Zuerst irgendwie diese Haltung, jetzt irgendwie stimmt es nicht mehr so ganz. Und diese Gefühlstönungen, diesen Vorläufer von weiteren Prozessen, die gehen eigentlich den anderen geistigen Regungen voraus. Ist also ein Teil des Erlebens hier im Geist. Und auch diese Gefühlstönungen, die sind permanent fluktuierend. Im Tag habt ihr tausende von verschiedenen Gefühlstönungen, meist sehr unbewusst, merken wir es gar nicht. Aber ich komme jemand rein, es ist mir zu kalt, ich muss noch was anziehen. Ich sitze nicht richtig auf dem Stuhl. Ich habe noch ein leichtes Hüngerchen, ich muss mir was nehmen. Es wäre ein Kaffee nicht schlecht, eine Pause. Ich muss zur Toilette. Also permanent irgendwie etwas wird unangenehm, ich merke es und auf das folgt irgendein Handeln. Also wenn ich auf die Toilette muss, irgendwann wird es sehr unangenehm und dann spätestens gehe ich. Also da, jeder Handlung oder allem, was ich tue, laufen eigentlich Gefühlstönungen voraus. Merken wir oft gar nicht so, aber wir reagieren auf das. Und das Zweite, was dann so kommt, ich nehme das jetzt hier wahrscheinlich nicht vollständig leer, konform zusammen. Das Dritte, was auf diese Gefühlstönung folgt, und ich nehme da vielleicht etwas mehr Platz, dass ich da mehr schreiben kann. Das Drei, das wären so Gedanken. Und, ja, schon wieder. Gefühle habe ich da geschrieben, das seht ihr jetzt gerade nicht. Anscheinend erkennt er nicht, dass da was läuft. He? Gut. Gedanken und Gefühle. Und wenn wir jetzt uns überlegen, wir nehmen also etwas wahr. Es ist etwas angenehm, unangenehm und dann, das haben wir auch versucht heute Abend in dieser Meditationszeit zu machen. Wir haben uns versucht, an den Tag zurückzuerinnern. Und da sind vielleicht Erinnerungen, Gedanken, Gefühle, Bildfetzen und so weiter aufgestiegen. Ihr habt euch vielleicht an eine Kaffeepause erinnert. Ihr habt euch vielleicht an ein Gespräch erinnert. Ihr habt euch an einen Arbeitsschritt erinnert, an einen Plan. Da waren vielleicht mal eine begriffliche Erinnerung zuerst. Aha, ja, da Kaffeepause. Das ist ein inneres Bild. Und dann war das vielleicht angenehm oder ihr hattet ein gutes Gespräch, dann habt ihr euch gut gefühlt, vielleicht war es aber eben auch ärgerlich, ihr habt euch über die Abstimmungen diskutiert oder über Donald Trump oder irgendwas und habt euch vielleicht geärgert oder nicht so, oder habt eine andere Haltung als die, die mit denen ihr gesprochen habt. Also da haben sich das Erleben, über dieses Erleben hat sich ein gedankliche Aktivität gelegt. Ihr habt immer wieder in eurem Alltag Begriffe gebraucht, ihr habt gesprochen, ihr habt Dinge in Sprache gefasst, ihr habt es mit eurem Wissen verbunden, wenn ihr beruflich heute tätig wart, habt ihr euer berufliches Wissen, das was ihr gelehrt habt, eure Erfahrung, egal was ihr getan habt, habt ihr gebraucht, ihr habt euch an Wissensinhalte von früher erinnert, ihr habt geordnet gedanklich, ihr habt segmentiert. Also da ist eine Fülle von Tun, von Sprachvermögen, von Erinnerungsvermögen, von konzeptuellem Denken. Ihr habt das, was ihr erlebt, sprachlich, begrifflich, geordnet, gefasst. Und all das ist in Gedanken enthalten. Es geht nicht umsonst, ich denke, also bin ich. Dieser berühmte Spruch von Descartes, wenn ihr eure Frage würdet, was bin ich, dann sagen vielleicht viele, ja, ich bin mein Beruf, ich habe das und das gelehrt, ich habe diese und diese Hobbys, ich habe diese und diese Beziehungen. Ich bin das, an was ich glaube, was mir wichtig ist. Ich bin meine Meinungen, das, was ich gelernt habe. Also es ist eine Fülle von Merkmalen in diesem dritten Element. Und ich bin auch das, was ich fühle. Jetzt geht es mir gerade gut. Jetzt habe ich Wut, jetzt freue ich mich. Und wenn wir das so anschauen, haben wir nur ein paar Dinge gesagt, dann merken wir, dass wir einen unglaublichen, riesigen Pott von ganz verschiedenen Dingen. Und all das, all meine Meinungen, was mir wichtig ist, meine Beziehungen, meine Erinnerungen, mein Wissen, meine Sprache, all das macht eigentlich ja ein Stück weit das aus, was ich bin. Was wäre ich ohne das, was ich weiß, ohne meine Sprache, ohne meine Bilder und Vorstellungen von Wirklichkeit, von was richtig ist. Und wenn wir uns so zurückerinnern, dann haben wir vielleicht nicht immer die gleiche Meinung, vielleicht haben wir unsere Meinungen über Dinge oder Personen geändert. Und wir merken auch das, was da eigentlich so wir zu unserem Ich zählen würden, all unsere gedankliche, emotionale Aktivität ist eigentlich ein Riesenkonglomerat von sich permanent irgendwie verschiebenden Elementen. Da gibt es zwar Dinge, die bleiben irgendwie konstant, wie auch mein Körper, wobei die mich vielleicht vor 15 Jahren getroffen haben und jetzt wieder, würden für mich vielleicht nicht wiedererkennen oder erst beim zweiten Hinschauen. Das ändert sich über die Zeit. Und andere sagen, ja, aber du hattest da früher eine ganz andere Meinung zu dem. Also hast du deine Meinung geändert oder was ist denn? Und Meinung sagt ja auch schon sehr schön was. Meinung, es ist mein, ich bin dadurch ein Stück weit. Also all dieses Konglomerat ist eine weitere Daseinsgruppe von Gedanken und Gefühlen. Gefühlstönen, Gedanken und Gefühlen. Da kommt eine weitere Gruppe, was ich jetzt auch hier nicht ganz lehrbuchkonform zusammen. Es sind meine Handlungsimpulse. Was möchte ich tun? Sind vielleicht auch meine Ziele, meine Vision, das, was mir Sinn gibt. All das. Das, was mich ausgerichtet hält auf etwas, warum ich eigentlich etwas tue, meine Wertvorstellungen und das, was daraus folgt an Handeln, das macht mich auch aus. Das ist mir wichtig, darauf arbeite ich hin. Deshalb übe ich das und das, deshalb lerne ich eine Sprache, weil ich das und das möchte. Auch das ist ein wichtiger Teil von dem, was mich ausmacht und wahrscheinlich haben sich eure Ziele, das, auf was ihr hinmacht, eure Handlungsimpulse sind nicht immer gleich, sondern die ändern sich auch. Und das fünfte Element ist eigentlich, können wir so irgendwie, ja, es ist eine kleine Herausforderung heute Abend. Ihr seht, ich war bin noch nicht da so vollständig geübt. Ist eigentlich so ein Bewusstsein über das alles. Bewusstsein. Ich bemerke meinen Körper, wenn ich präsent bin. Ich bemerke eine Gefühlstönung. Ich kann Gedanken und Gefühle bemerken. Ich kann Handlungsimpulse und Ziele bemerken. Vielleicht bemerke ich es auch nicht. Ich mache einfach was, weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber hinten dran ist ein nicht mir bewusster Handlungsimpuls, ein Ziel, eine Motivation. Und ich kann mir bewusst sein, dass ich bewusst bin. Gar nicht über einen dieser Inhalte, sondern das Bewusstsein kann sich selber bewusst sein. Das haben wir auch heute probiert, etwas zu versuchen. Ich habe zuerst gesagt, in dieser Meditationszeit, wir waren uns jetzt über verschiedene Inhalte bewusst zuvor, über Körper, Gefühlstönung habe ich bewusst angeleitet, über diese Gedanken, Bilder, Erinnerungen, Pläne, Ziele. Und dann im nächsten Schritt, ich bin mir bewusst, ich merke, das Bewusstsein wird sich selber bewusst. Also da ist noch etwas wie Bewusstsein. Und diese fünf Gruppen, die machen eigentlich das aus, in der Summe, in all dieser Vielfalt, was wir als Ich wahrscheinlich bezeichnen würden. Ich bin der, der ich hier bin, ich habe diese Meinung, ich habe diese Erinnerung, ich habe diese Vergangenheit, ich lebe in diesen Beziehungen, das ist mir wichtig, das ist mir unwichtig, das kann ich nicht. Dieses ganze Konglomerat, was wir hier haben, das würden wir als Ich bezeichnen. Wir können das nochmal so vielleicht uns aufmalen. Also was ist dieses Ich? Dieses Ich setzt sich irgendwie zusammen oder würden wir als bezeichnen als Körper. Wir haben diese Gefühlstönungen. Ja, ihr wisst ja, was es heißt. Ich habe diese Gedanken, Emotionen. Ich habe meine Handlungsimpulse. Impulse oder Motivation und ich habe Bewusstsein. Und das, was wir also eigentlich Ich, das ist Ich, bezeichnen, ist, merken wir, irgendwo etwas recht Zusammengesetztes. Es besteht eben dieses Ich aus fünf Daseinshaufen oder Gruppen. Und alles, was wir so als Ich bezeichnen würden, können wir wohl einem dieser Daseinsgruppen zuordnen. Und dafür gibt es so ein ganz berühmtes Bild, das möchte ich jetzt euch kurz sagen, was in diesen Lehrreden auftaucht. Und zwar, das kommt in den Lehrreden selber vor, aber auch in einem ganz berühmten Dialog, davon gibt es ein tolles Buch dafür, ein historisches Gipfeltreffen, da gab es ein Treffen von Nagasena, das war ein buddhistischer Mönch, eben 200 vor Christus, mit einem griechischen Statthalter, damals war Indien von Griechenland besetzt, und einer dieser Statthalter da, ein König, der hat mit diesem Nagasena sehr interessante Streitgespräche, philosophische Gespräche geführt. Da irgendwo ist sich auch die griechische Kultur mit dieser indischen Kultur sind sich begegnet, auch Buddhismus und die griechische Philosophie. Und ein Bild, was da gebraucht wird, dieser König kam da, die erste Geschichte, die da erzählt ist, das erste Gespräch, es war ein heißer Tag, schwül, und da ging es um die Frage, was ist ich? Und der König kam nicht mit seinem Gefolge und Kutsche und allem drum und dran zu diesem Mönch, Nagasena, und fragte ihn eben, was ist ich? Und so. Und ich mache das jetzt etwas, ich kürze es jetzt etwas ab. Und der Nagasena, dieser Mönch, fragte den ja, Herr König, wie bist denn du gekommen an diesem heißen Tag? Na ja, mit einer Kutsche. Okay. Und dann hat er gefragt, ja okay, lieber König, ist hinten die Klappe deines Wagens, ist das der Wagen? Und dann hat er gesagt, nein, das ist die Klappe. Okay. Ist diese Ladefläche irgendwie hier? Ist das der Wagen? Er hat gesagt, nein, eigentlich auch nicht. Ja, sind es denn die Räder? Und in den Rädern sind es da die Speichen? Muss ich mir sagen, nein, eigentlich auch nicht. Und dann ist auch das zweite Rad und so weiter. Und da haben die ganzen Bestandteile dieses Wagens miteinander durchgesprochen. Das kann ich euch jetzt ersparen, ihr könnt euch ja weiterdenken. Ist es dann der Bock? Da ist es der Kutscher. Ist es dann das Pferd hier? Ja. Etwas abstrakt. Aber eben deshalb gibt es ja Sprache zum Glück. Ja, ist das. Was ist dann nun wirklich dieser Wagen? Und wenn du jetzt diesen, wenn ich jetzt von diesem Wagen eben wieder das Rad hier wegnehme, oder zumindest die Speichen, ist es dann immer noch ein Wagen oder eben nicht? Ja, und dann, lieber König, was ist denn eigentlich ich? Wenn du da nicht mal sagen kannst, was eigentlich ein Wagen ist. Und so ging das dann hin und her und der König wurde dann immer etwas ruhiger. Und deshalb dieses Zitat hier, machen wir das da unter diesen Wagen. Das ist jetzt wieder original, nicht aus diesem Streitgespräch, ja, das ist ja weit oben. Hä? So. Jetzt, das jetzt wieder aus einer Lehre des selber vom Buddha, nicht aus diesem ungefähr 150 Jahre später entstandenen Rede zwischen diesem König Melinda und Nagasena. Gleich wie bei der Anhäufung der Teile man da von einem Wagen spricht, braucht man, sobald die Gruppen, diese fünf Gruppen, Daseinshaufen, Daseinsgruppen, sobald diese da sind, braucht man den populären Namen oder das Wort Mensch oder ich. Eigentlich ist das da oben, können wir jetzt sagen, das Ich. Und jetzt ist eben die Frage, was muss ich da weg dazu nehmen, dass ich nicht mehr von Ich eigentlich sprechen kann. Und das Interessante ist eben, dass wir uns eigentlich mit all diesen Teilen identifizieren. Das zählen wir zu unserem Ich. Ja, das bin ich. Und wenn das weg ist, das darf man nicht wegnehmen. Meine Meinung, meine Beziehungen, meinen Besitz, meine Gedanken, meine Worte, sonst bin ich da nicht mehr. Dass wir, das Problematische an der ganzen Geschichte hier eigentlich ist, von dem, dass wir uns mit diesen Bestandteilen nicht, dass wir sie haben, das ist gar nicht so das Problem, wir sind einfach so, wie der Wagen hier der Wagen ist mit all diesen Bestandteilen, sondern dass wir uns mit diesen fünf Elementen hier, wir identifizieren uns mit dem, ich bin das und wehe, jemand nimmt mir das weg. Ich bin das, mein Körper, wehe, der wird älter. Ich tue alles dagegen, dass dieser Körper sich in einer Art und Weise verändert, wie ich es nicht möchte. Diese ganze Schönheitsindustrie lebt davon. Aber auch, ich möchte meinen Körper schmücken, es ist nichts dagegen, sie sagen einfach, aber ich möchte vieles von dem, ich identifiziere mich mit all dem. Und das Identifizieren. Und das Identifizieren heißt auch, ich möchte es möglichst halten. Das, was mir wichtig ist, was ja mein Ich ausmacht, wenn jemand mir meine Meinung über wie ich die Welt sehe oder was im nächsten Wochenende abgestimmt werden soll, wenn da jemand kommt und mir da sagt, ich sehe es völlig anders, dann reagiere ich auf eine Art und Weise, weil etwas, ich werde da tangiert. Das, was mir wichtig ist, das, was mir wichtig ist, was mich ausmacht, mit der Meinung, mit dem Inhalt, in dem ich mich identifiziere, der wird in Frage gestellt. Und wenn das passiert, komme ich unter Druck. Das, was ich als ich bezeichne, nämlich die Summe hier von dem, also wenn da etwas davon tangiert wird, dann kommt dieses Ich unter Druck und dann entsteht Emotionen. Wenn etwas dieses Ich fördert, meine Meinung, ah, der hat die gleiche Meinung, ja, wir sind alle meine, ja, es ist eigentlich schon so, die Welt ist einfach so, ich sehe das. da muss ich mich gut zusammenfühlen, dann entsteht so ein gutes Gefühl und mein Ich, das ist gut eingebettet und kann sich eben ausdehnen. Das heißt, das Problem, was entsteht oder eben Leid, ist, wenn dieses mit dem, was ich mich da identifiziere und was sich auch permanent ja ändert, ob ich das will oder nicht, mein Körper ändert sich einfach. Meine Gedankeninhalten ändern sich auch permanent. Kann ich wollen oder nicht wollen. Das, was mir wichtig ist, wird sich einfach mit meinem Eingebettetsein in einer Umgebung, in meinen Beziehungen, mit dem, was ich neu weiß, wird sich permanent irgendwie ändern. Es ist alles permanent völlig fluid. Das merkt man mehr oder weniger bewusst, weil es gibt solche, die halten etwas länger vor, andere ändern sich schneller. Aber in der Summe können wir doch sagen, irgendetwas ändert sich da eigentlich permanent. Es ist alles im Fluss. Und wenn ich da sage, es soll so bleiben, bin ich von vorne weg auf verlorenen Posten, weil es wird nicht so bleiben. Unmöglich. Also uns alle wird es in 50 Jahren definitiv nicht mehr geben. Außer also, wir machen einen Riesensprung in der hoffentlich dann Basler Chemischen, aber die Chance ist klein. Oder? Echt klein. Es wird uns nicht mehr geben. Das heißt, es wird sich radikal ändern. Und deshalb ist nicht die Frage, ja, was heißt jetzt das? Und da kommen wir jetzt ins Feld, jetzt kommt die größte Herausforderung heute Abend. Ausschneiden, ja. Ja, super. Wie gehen wir jetzt, was heißt das jetzt für unsere Praxis eigentlich? Und hier setzt die ein, und eigentlich geht es darum, das, was hier so, was ist jetzt? Ich merke schon, ist also spannend. Es geht eigentlich darum, das, was hier so passiert, das, was ich als ich bezeichne, ins Bewusstsein zu nehmen. Ist hier mit diesem blauen Kreis gemeint. Ich muss mir bewusst werden, was da geht. Es geht nicht darum zu sagen, es gibt kein Ich, aber es gibt kein Ich, das für sich einfach so ad infinitum besteht, sondern es ist das, was ich bin, es ist eine Summe von Merkmalen, von sich permanent ändernden. Und wenn ich das hier in so ein Bewusstseinsfeld nehme, dann ist eigentlich das Ziel dabei, dass ich diese Identifikation, und Identifikation heißt hier, es soll so bleiben. Ganz verkürzt, vielleicht jetzt etwas zu knapp. Dass ich diese Identifikation und ein Stück weit diese Illusion aufgebe, sondern dass ich versuche, durch dieses Gewahrsein, so diese festen Identifikationen, die ich jetzt hier mit dem doppelten Pfeil gemalt habe, da muss ich noch was machen. He? Also das war nicht so gut. Okay. Also was ich jetzt möchte ist, das mache ich halt nicht, diese, das reizt mich jetzt natürlich. Jetzt ist es ja gut. Dass ich diese durch Aufmerksamkeit diese Beziehungen hier auflöse. Mache ich das anders? Verzeiht mir etwas dieses Gekröbel. Richtig. Ja, okay. Nächster Versuch. Komm. Ja. Okay, also dass ich versuche, indem ich das in ein Gewahrseinsfeld nehme, diese Identifikationen hier aufzulösen. Und das geht es eigentlich. Nicht indem ich sage, es gibt kein Ich mehr, weil das gibt es. Es gibt meinen Körper, wir können davon ausgehen, aber es gibt ihn nicht in dieser Unveränderlichkeit. Dieser Körper, der ändert sich. Und wenn ich ihn versuche so zu verhalten, wie er jetzt ist, und mich mit dem identifiziere, wie er jetzt ist, und er darf nur so bleiben, werde ich zwingend Leid erfahren. Er wird älter und schwächer und ich werde irgendwann vergehen. Das, was mir wichtig ist, meine Beziehungen, meine Ideen, meine Ideale, die werden ein Stück weit auch vergehen. Spätestens mit mir. Die Beziehung jetzt da nicht mehr geben. Es werden andere Dinge wichtig, die mir, vielleicht war mir früher etwas wichtig, irgendeine intakte Natur, ist heute anders. Mir war früher wichtig, heute zu lesen, vielleicht liest man heute weniger. Viele Dinge, die mir wichtig waren, ändern sich, auch in meinen Beziehungen. Und es geht darum, diese fixen hier Beziehungen hier, die zu lockern. Das heißt nicht mehr, Freude an einem eigenen Körper zu haben, aber sich nicht damit identifizieren und zu verhindern wollen, dass das, was mein Ich ausmacht, sich permanent verändert. Da entsteht Leid. Und das kann ich gut nachvollziehen oder erfahrbar machen, wenn ich erstmal merke, aha, diese Daseinsgruppen sind keine fixen Bestandteile, sondern eigentlich zusammengesetzte Teile. Und ein ganz wichtiger Teil, der zu dieser Identifikation beiträgt und es eigentlich problematisch macht und deshalb auch problematisch macht, darüber zu sprechen, ist eben die Sprache. Wenn ich einen Begriff brauche, wie jetzt Ich oder Gefühlstönung oder Identifizieren, habt ihr sofort irgendeine Vorstellung davon. Und die Sprache ist, wenn ich sage, ein gutes, ich fühle mich gut oder die Sonne scheint oder das ist ein Mikrofon, das ist ein Tablet, dann ist mit diesem Sprache verbunden, es ist statisch. Sprache, ein Begriff, jeder Begriff ist für sich, hat einen Bedeutungsinhalt, der stabilisiert etwas. Mein Körper, der Körper, der bleibt immer so, ist Körper, das ist Körper. Aber dieser Körper, der ja sich permanent verändert, ja, ist mein Körper noch ein Körper? In dem Sinne, wenn ich jetzt denke, wenn ich tot bin oder wenn eben die Hand weg ist oder irgend sowas, ist es dann immer noch, würde ich immer noch Körper sagen, aber der Begriff Körper meint dann etwas anderes. Jetzt ist es ein belebter Körper, wenn ich tot bin, ist es ein toter Körper. Ist nicht mehr ganz dasselbe. Und deshalb doch, und dennoch würden wir Körper sagen. Wenn wir zu einer Tulpe sagen, Tulpe, wie lange würden wir Tulpe sagen, wenn sie verblüht und vergammelt und verfault auf unserem Tisch? Wenn sie voll blüht, würden wir sagen, ja, es ist eine Tulpe. Vielleicht Knospe noch zu, dann geht sie auf, irgendwann fallen die ersten Blätter ab und dann irgendwie wird sie noch latschiger und irgendwann, wie lange geht es, bis wir dem, was da noch einmal Tulpe war, noch eine Tulpe ist? Es ist dennoch der Begriff Tulpe, aber wann hört das auf? Also wir merken, die Begriffe, die wir nutzen, unsere Sprache fixiert dauernd unser Erleben und nagelt es fest wie ein Schmetterling auf dem Brett. So ist es. Das ist meine Meinung. Das ist der passende Begriff. Und durch das wir es ganz stark sprachlich denken und sprachlich ordnen und uns verständigen und ich auch heute sprachlich zu euch spreche, hat jeder, macht es bei euch eine Feststellung, was ihr mit dem Begriff verbindet und das nagelt es irgendwie fest. Dabei geht es hier bei der ganzen Geschichte um Erleben. Und Erleben ist sprachlich kaum fassbar. Ich kann von einem Sonnenaufgang sprechen, aber wenn ich das euch erzähle, ja, erlebt ihr was völlig anderes, vielleicht auch gar nichts, ist einfach langweilig. Also wir merken, das Erleben und das Erzählen davon oder auch schon nur ein Foto zeigen oder irgend sowas mit besprechen, ist das völlig anders als das Erleben selbst. Und deshalb ist dieses Ich und auch zu bemerken, ich bin einfach bewusst. Und das gar nichts mehr anderes. Ich kann ja schon sagen, jetzt versuchen wir einfach, uns dem Bewusstsein gewahr zu nehmen. Aber wenn ihr das seid, ist es kaum mehr sprachlich beschreibbar, weil dann gibt es gar keine Sprache mehr. und auch dieses Ich, wenn sich all diese Identifikation auflösen und ich nur noch im reinen Erleben bin von dem, dann wird es sein, dass ich in diesem Kreis, und das wollte ich eben zeigen, wenn diese Bindung wegfällt, löst sich mit der Zeit auch das auf, was wir mit einem Ich bezeichnen, nämlich ein fixes, stabiles, unabhängig von anderen existierendes Ich löst sich auf. Es gibt immer noch uns als Ich, aber das, was wir als normal als Ich bezeichnen und mit dem wir auch unser Leben verbringen, das wird im Buddhismus als illusionär bezeichnet, insofern als es eben nicht stabil ist. Es ist nicht unabhängig von anderen, es existiert nicht einfach für sich, sondern das, was wir mit Ich bezeichnen, ist unglaublich abhängig von ganz vielem. Wir sind nur hier wegen ganz vielen Bedingungen und wir können nur hören, weil hier noch der Sauerstoffgehalt hoch genug ist. Vielleicht schon etwas tiefer als vorhin, aber wenn er noch um irgendwie 50% abfällt, dann werdet ihr nie mehr was hören und ich werde nie mehr was erzählen. Also es gibt ganz viele Bedingungen für dieses Sein. Und dieses, wenn wir nur noch in dieser Erfahrung sind, direkt und nicht mehr im begrifflichen, konzeptuellen, löst sich dieses Konzept von einem Ich eben auch auf. Das heißt, ihr seid immer noch da und erfahrt, aber dieses Konzept, was uns vom Erleben wie abkoppelt, dieses Ich fällt dahin. Und um das geht es in dieser Praxis. Wenn dieses Ich, was eben eigentlich so viel Leid erfährt, nicht wegfällt, weil es uns nicht mehr gibt, sondern weil wir uns nicht mehr identifizieren und in diesem konzeptuellen Denken sind, dann kommt es zu dieser Befreiung von Leid, weil da gibt es kein Ich mehr, an dem Leid andocken kann. Es gibt nur noch Erfahrung. Und das ist gemeint damit mit Leerheit im Buddhismus. Und das ist auch gemeint damit, wenn wir hier von Ichlosigkeit oder Anatta im Buddhismus sprechen. Es ist die Freiheit oder das Wegfallen einer konzeptuellen Vorstellung, einer abgeschotteten Vorstellung, einer stabilen Vorstellung von Ich. Und mit dieser Vorstellung ist eigentlich im Erleben alles Leid verbunden. Wenn dieses Ich wegfällt, in dieser Art, wie ich es jetzt gesagt habe, fällt auch das Leid weg. Und das ist hier gemeint, einerseits in diesem Begriff, alles bedingt entsteht und dass alles im tiefsten leer ist, nämlich leer ist von einer stabilen, unbedingten Substanzhaftigkeit. Die gibt es nicht, ist eine Illusion. Alles ist im tiefsten eigentlich Prozess und damit veränderlich. Ist trotzdem existierend, aber nicht in der Art, wie wir damit umgehen und es gern haben möchten, nämlich unveränderlich. Es gibt den Rhein, aber der fließt permanent. Wann ist der Rhein der Rhein? Das ist auch so ein liebtes Beispiel, der Fluss. Fluss ist pures Fließen. Was ist der Rhein? Und deshalb doch haben wir eine Vorstellung, was ist Rhein, wenn ich ein Wort Rhein sage. Was habe ich zu erwarten, was bin ich? Und darum geht es in dieser Praxis, diesem so selbstverständlichen, durch eigene Erfahrung, nicht nur durch Nachdenken, intellektuell kann man das vielleicht noch gut nachvollziehen, aber es selber zu einer Erfahrung werden lassen, die mich dann eben auch verändert. Und darum geht es im Tiefsten eigentlich in dieser Praxis, die wir hier miteinander machen. Und damit haben wir jetzt heute Abend etwas über diesen Kern, ja, irgendwie ist noch die Radierung aktiviert. Darum geht es, im Kern hier, da sind wir im Zentrum eigentlich von dieser Lehre von was ist ich, was ist existent. Es ist existent, aber nicht existent im Sinne von Unveränderlichkeit, sondern es existent ist Veränderlichkeit, ist Fließen. Und nur wenn wir damit im Einklang sind und uns entsprechend verhalten, dann entsteht kein Leid, wenn wir selber mit dem fließenden Dasein im Fluss sind. Und wenn wir dagegen verstoßen, ist es, als würden wir auf der Straße statt rechts, links fahren oder sich gegen die Spielregeln verhalten, dann entsteht Konflikt. Und darum geht es. Und das ist gemeint, hoffe, es ist etwas klar geworden, was ist gemeint mit was ist ich, wer bin ich und dieses bedingte Ich. Und beim nächsten Mal, um das vielleicht noch gerade anzuhängen, möchte ich auf das Handeln hier zu sprechen kommen. Auf der Basis des heute Abend Gesagten, was heißt das dann für Handeln, mich auch korrekt entscheiden, mit Entscheidungskonflikten, Widersprüchen umzugehen, Zielkonflikten, was heißt das eigentlich? Das wäre dann der nächste Schritt hier von der Weisheit ins Handeln zu kommen. Und ist ja schon da, ja. Schauen, der nächste Abend. Heute Abend, wer bin ich, das bedingte Ich. Dann ist der nächste Abend dann ein gemeinsames Üben, Fragerunden, einfach zur Praxis ohne Vortrag am Dienstag, 29.03. und dann am 4.05. Und immer wieder muss ich mich eben entscheiden. Geht gar nicht anders. Müsst euch nachher entscheiden, bleibt ihr hier zum Kaffee oder geht ihr nach Hause. Da gibt es auch andere Varianten, könnt ihr darüber nachdenken. Wie gehe ich mit Widersprüchen und Zielkonflikten um? Das ist eine wichtige Frage, die kam am letzten Dezember, wurde die gestellt, unter anderem von Markus. Wie gehe ich mit dem um? Und dann wieder ein Übungsabend ohne Vortrag und dann zwei Elemente von Weisheit, nämlich Mitgefühl und Hingabe und Segen. Ich möchte diese beiden wichtigen Themen noch aus dem Kreis von Weisheit da noch etwas vertiefen. Also hier sind wir im Handeln und dann noch mal zwei Themenabenden zum Kreis Weisheit. So, das wäre, was ich heute Abend erzählen wollte. Es ist doch etwas länger gegangen, als ich dachte. Vielleicht können wir noch nur so für 5 Minuten ein paar Fragen nehmen, sonst wird es zu spät. Und dann, die noch wollen, können ja auch am Tisch, können wir auch noch weiter diskutieren. Aber vielleicht gibt es gerade so eine Unverständnis oder Rückfrage zu dem Gesagten. Und ich bin wirklich immer sehr dankbar, wenn ihr fragt. Und die meisten anderen sind auch dankbar, wenn jemand fragt. Also wirklich, stellt Fragen oder die euch jetzt beschäftigen nach dem Gesagten.
Ja. Das Unbewusste, das von 5 Teilen gesprochen wird, ja. Das Unbewusste hat mir irgendwie gefehlt.
Das Unbewusste hat dir gefehlt. Mhm. Ja. Unbewusst meinst du jetzt im Sinn von, was sich einfach deinem Bewusstsein schlussendlich nicht erschließt. So.
Mhm. Mhm. Das ist einfach hier ja. So,
also eigentlich geht es nicht im Kern darum, das, was mir unbewusst ist, immer mehr ins Bewusstsein zu nehmen. Mhm. Also wahrscheinlich ein Element von einer Definition von einem Erwachten oder einem Buddha wäre, da gibt es nichts Unbewusstes mehr. Ja. Würde ich sagen, wäre wahrscheinlich ein Element von seinem Merkmalszuordnung. Da merken wir schon, was das eigentlich ist. Das ist eine vollständige Unbewusstheit. Ich weiß ja auch nicht, wie mir geschieht oder warum ich mich so verhalte oder es ist mir einfach nicht klar. Ich habe vielleicht ich verhalte mich in einer Situation und so und mir ist eigentlich gar nicht bewusst, warum ich jetzt so darauf reagiere, oder? Irgendwie macht es mit mir und eigentlich geht es darum, immer stärker zu erkennen, Weisheit ist ja hier, oder Achtsamkeit ist ja nicht nur einfach schön da zu sitzen und präsent zu sein, sondern eigentlich im Tiefsten ist da gemeint, in ein immer tieferes Verständnis zu kommen, wie es wirklich in der Tiefe ist. Und damit ist das, was wir so das Unbewusste vielleicht in unserer Psychologie oder Psychiatrie und so meinen, dieses Unbewusste ist, geht es darum, im Tiefsten aufzulösen. Das gibt es nicht mehr, würde ich sagen. Ich hoffe, ja, doch, würde ich so sagen. Es geht darum, in einer größere Klarheit und Bewusstheit für uns selber zu kommen. Ein wichtiger, schöner Begriff ist auch Klarsicht für Achtsamkeit. Es geht immer darum, eine klarere Sicht zu bekommen, dieses nebelhafte, Unbewusste immer mehr transparent werden zu lassen. Weitere Fragen?
Wie ist das mit dem Körper?
Ja.
Das mit dem Auflösen, das funktioniert ja beim Körper nicht wirklich. Der bleibt ja Hülle, wenn man so will.
Genau. Also mit dem Auflösen nicht gedacht, ich löse den Körper auf, sondern ich löse meine Identifikation damit auf, wie er jetzt ist. Oder ich bin ein völliger Narzisst und ich bin nur mein Körper, nur wenn er jetzt so ist, wie er jetzt ist. Ich mein Gesicht habe, ich mir vorstelle, oder meine Traumfigur. Und die dann auch so bleibt. Es geht darum, nicht den Körper selbst aufzulösen, das wäre auch völlig blödsinnig, sondern es geht darum, meine feste Identifikation, nur wenn er so und so ist, geht es mir gut und er muss immer so bleiben. Es geht immer nur darum, nicht die Sache an sich aufzulösen, sondern meine Identifikation, nur dann ist es okay. Wenn ich kann durchaus auch, oft häufig ein Missverständnis, dass dann Buddhismus körperfeindlich oder so wäre, es geht durchaus, den eigenen Körper zu genießen, auch alles gutes Essen und Beziehungen und Zärtlichkeit und Sex und alles, aber ich darf es nicht verdinglichen und einfrieren in meinem Erleben. Nur so darf es bleiben. Und wenn sich mal die heiße Liebesbeziehungen körperlich auflösen, das wird irgendwie nicht mehr so, dann ist es nicht mehr gut und dann leide ich. Es ist völlig klar, dass sich mein Körper in der Geschichte verändert. Und es geht nur darum, diese Identifikation, so muss es sein, aufzulösen, nicht den Körper selber und auch nicht die Freude daran. Ich darf nur nicht die Freude immer haben wollen, so wie ich sie jetzt erlebe. Da fängt das Leiden an, nicht an der Freude am Körper oder an körperlichen Genüssen und Sinnesfreude und allem drum und dran, sondern es geht einfach immer wieder darum, zu erkennen, das zu genießen, aber in der Tiefe auch die Leerheit des Genusses, nämlich Inserheit leer, dass er bedingt ist und kommt und vergeht. Und wenn ich damit sein kann, kann ich ein gutes Essen genießen und eine heiße Liebesnacht und Fahrrad fahren und warme Dusche auf meiner Haut. Aber wenn ich das immer haben will, dann wird es schwierig. Das ist damit gemeint. Ist das verständlich?
Ja.
Und das bezieht sich auf all diese, es geht nicht darum, nicht mehr zu denken. Oder nicht mehr auch eine Meinung zu haben. Oder keine Sprache mehr zu benutzen. Wir müssen das. Wir sind in einer relativen Welt. Wir leben in diesen Beziehungen. Es geht gar nicht anders. Aber es geht sich immer wieder, ja, das höre ich dann doch da, es geht sich immer wieder darum, einfach bewusst zu werden, erstens, dass eben alles, was wir erleben, bedingt und entsteht. Das heißt nicht, wegen dem sollen wir es nicht mehr genießen. Das ist ein häufiges Missverständnis. Genießen, aber loslassen. Oder etwas erdulden und wissen, es geht vorbei. Kopfschmerzen, außer in ganz seltenen Fällen, geht immer vorbei. Und Bauchschmerzen auch und allem drum und dran. In aller Regel verändert es sich zumindest, bleibt nicht vollständig gleich. Auch damit zu sein und damit in einen Gleichmut zu kommen, das ist auch ein ganz wichtiger Begriff. Wir haben ja auch schon darüber geredet, den vier Unendlichen zum Beispiel. Gleichmut heißt, ich bin mit gleichem Mut, damit ich genieße es jetzt und wenn es vergeht, aber auch. Ich bin im Gleichmut mit dem, wie es geht. Egal was kommt, ich bin mit gleichem Mut mit dabei oder in Gelassenheit. Ich lasse es. Auch ein wunderbarer Begriff im Deutschen. Gelassenheit heißt, ich lasse es sich weiterentwickeln. Und wenn ich das nicht bin, bin ich nicht gelassen, bin ich im Stress, ich halte es fest, dann bin ich angespannt, habe ich Ärger, Bauchschmerzen. Aber wenn ich gelassen bin, indem ich das, was sich so oder so verändern wird, lasse, dann komme ich in Gelassenheit und in inneren Freiheit und Friede. Das ist damit gemeint. Dieses Wort Gelassenheit im Deutschen ist ein genialer Begriff. Ist aber auch ein Begriff, sagt nicht alles, aber immerhin ist ein guter Hinweis auf das, was damit gemeint ist. Ja?
Ich finde noch spannend zu merken, dass die Fixierungen auch unterschiedlich sind. Mhm. Also ich habe jetzt an viele auch Menschen gedacht, wo ich denke, Ah, das ist für die jetzt viel, viel schwieriger, eben das hinzunehmen, also Beziehungen, die sich verändern oder eben der Körper, der sich verändert, dass das nicht alles am gleichen Ort steht. Mhm. So, sondern man hat mich so gefragt, wo sind eigentlich meine Fixierungen? Also die gibt es ganz klar. Also, so, das finde ich schon noch sehr, sehr spannend.
Ja, ich denke, das ist auch interessant, wenn wir diese 5 Gruppen haben. Ich bin vielleicht jetzt gar nicht der Körpertyp und wie ich ausschaue, ist mir nicht so wichtig. Aber meine Meinung und das, was ich weiß, ist mir sehr wichtig, oder meine Beziehungen. Also wir haben schon, je nach Typ, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Unser Ich ist nicht überall genau gleich verteilt, was mir wichtig ist. Und wenn jetzt mir jemand eine andere Meinung hat, kann mir das völlig egal sein. Mir ist viel wichtiger meine Briefmarkensammlung oder irgendwas. Es ist mir eigentlich egal, was der denkt, außer er hat was gegen Briefmarken sammeln. Dann wird es schlimm. Aber sonst, egal, politisch und so, es geht mir eigentlich alles an mir vorbei. Also wir haben alle unsere Vorlieben und so. Und das macht unsere Persönlichkeit aus. Und es geht nicht darum zu entdecken, wo bin ich ganz subtil fixiert. Und das wäre wirklich dann, das, und das geht jetzt wieder in dieser Gewahrseinspraxis, diese Fixierungen eigentlich zu bemerken. Und ihr könnt davon ausgehen, immer wenn ich angespannt bin, wenn ich gestresst bin, wenn ich mich ungut fühle, ist eine Fixierung da. Auf eines dieser Millionen von Elementen in diesen Daseinsgruppen. Und eigentlich geht es darum, diese Fixierung aufzuspüren. Und wenn ihr auch nur irgendwo verspannt seid, ihr lauft mit hochgezogenen Schultern, und dann geht es ja, wie bin ich jetzt eigentlich? Ah, da ist eine Spannung da, da ist irgendwie ein Unwohlsein da. Okay, woher kommt's? Dann könnt ihr davon ausgehen, es ist eine Fixierung auf einer dieser 5 Daseinsgruppen, etwas nicht fließen lassen, anders haben wollen. Nicht mit dem im Einklang sein, wie es eben ist, im Widerspruch sein, im Widerstand sein. Und das hat immer mit einer Fixierung auf diese 5 Daseinsgruppen zu tun. Und dies zu erforschen ist deshalb im tiefsten, ja, ist nicht der Weg zur Leidauflösung im Prinzip. Ja, okay, jetzt haben wir 9:15, jetzt wollen wir da einen Schlussstrich ziehen. Ist ja nicht, dass wir da nie mehr darüber sprechen, sondern es war mal ein erster, wieder mal ein Gang da drauf, und wir kommen ja immer wieder auf dasselbe zurück. Damit danke ich euch herzlich für euer Kommen. Nochmal da die nächsten Abende. Ist wieder ein nächstes Mal ist ein Dienstag, der 20.03. eben, und dann der 4.05. wieder mit einem Vortrag. Die noch nie da waren oder selten, man kann ja diese Vorträge sich auch immer anhören. Man muss auch nicht immer wieder kommen, um alles mitzubekommen, sondern der Anschluss mache ich immer irgendwie wieder, wie jetzt zu Beginn auch. Und deshalb, ja, freut mich, wenn ihr da wieder mal reinschaut, und wünsche euch ganz spannende Erfahrungen mit der Selbsterforschung eurer 5 Daseinshaufen, euer 5 Häufchen. Schaut mal, was in den Haufen alles drin ist und wie sie sich verändern, und spannende Analyse und Erleben von dem, aber auch nicht nur intellektuell. Dann hat es wie immer da hinten bei der hintersten Lampe hat so eine Töpferwehrschale mit Wechselgeld drin. Da bin ich froh, wenn ihr da irgendwie so die 15 Franken reinlegt, und die eben noch bleiben möchten. Die sind jetzt alle eingeladen zu Tee, Kaffee, Kuchen. Und den anderen wünsche ich eine schöne Heimkehr, einen schönen Abend und gute Zeit.
Schön, wie geht's?